Es war der 21. Spieltag. Der HSV musste zu Hause gegen Greuther Fürth ran und hat über weite Teile, das kann man sagen, das Spiel auch dominiert. Leider hat es nicht mehr als zu einem 0:0 gereicht. Und während wir auch das letzte Spiel unentschieden gespielt haben, hat der Gegner um den Aufstieg diese Spiele gewonnen. Und der 4-Punkte-Vorsprung ist auf keine Punkte-Vorsprung geschrumpft. Nur ein Torverhältnis von besser. Hat uns bisher gereicht, dass wir noch Erster sind. Darüber müssen wir reden beim HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 61 mit Tom, Jan und Arne dabei. Moin Jungs.
Moin, moin, moin.
So, wir hatten eben einen holprigen Start. Das habt ihr nicht mitgekriegt da draußen, aber der Schnee ist, der hat hier meine Verbindung kaputt gemacht. Es ist Montagabend und wir müssen über dieses Spiel sprechen, was ja eigentlich keine schlechte Leistung des HSV war, aber leider nicht zum Erfolg führte. Ja, wir haben wieder das Gesicht des Abstiegs oder nee, aber wir sind wieder mit Jung und Hand gestartet. Das war jetzt keine Überraschung, oder? Hat da jemand was anderes erwartet?
Vielleicht. Ich dachte, er wird aus Schaden klug.
ja, das, ne? Also könnte man ja denken, aber findet ihr denn, dass es der falsche Weg war? Denn das war ja jetzt kein schlechtes Spiel, wenn man mal überlegt, dass man bis zum Tor kam und eigentlich ja nur der Abschluss nicht den Erfolg
krönte. Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also nachdem wir schon beide Innenverteidiger gelb verwarnt hatten, habe ich gedacht, das ist gefährlich mit den beiden da hinten. Und da wir ja auch sehr viel Ballbesitz hatten und eben halt auch sehr viel aus der eigenen Hälfte, in der eigenen Hälfte Ballbesitz haben, sind Ambrosius und Jung natürlich nicht so die tollen Spielgestalter da. Da hätte ich vielleicht schon einen Haier gerne hinten drin gehabt. Aber auf der anderen Seite sind beide relativ schnell und wenn du davon ausgehst, Fürth stellt sich ein bisschen hinten rein und kontert, ist das natürlich auch nicht schlecht. Also ja, also ich hatte mir ziemlich früh nach den gelben Karten gewünscht, Haier hinten rein, damit, weil ich dachte, dass wir gelb-rot kriegen. Der Schiedsrichter hat ja irgendwie sehr seltsam gepfiffen, also so klare Fouls hat er mal laufen lassen. Dafür hat er bei Lappalien mal gelb gegeben zum Ausgleich. Und also ich hätte da gerne Haier Ambrosius gehabt und dann dafür Onana im Mittelfeld. Aber er hat sich sicherlich von Haier, Kinzombi, Hunt da ein spielstärkeres Mittelfeld erwartet und gewünscht. Und ja, es wäre fast schief gegangen durch die gelben Karten. Es wäre aber auch fast gut gegangen, weil wir ja viele Torchancen hatten. Also ich bin nicht total unzufrieden damit.
Also, wie hat euch Hand gefallen in seiner Rolle? Also, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber vielleicht kannst du da mehr zu sagen, Tom oder Arne.
Was soll ich dazu sagen? Also,
sei doch mal ehrlich.
Ein gutes Spiel ist ja relativ. Also, er hat keine großen Fehler gemacht, sagen wir es mal so. Und er ist unbenommen ein guter Fußballer. Er zeigt es zu selten, finde ich. Und er ist eben keiner, jedenfalls nicht in den letzten Monaten und Jahren, der tatsächlich mal ein Spiel entscheidet. Also, oder eher selten. Und wenn, dann ist es Zufall. Und dieser tödliche Pass, der immer von ihm ausgehen soll, der passiert eben nicht. Und wenn er mal ein Tor auf dem Fuß hat, dann haut er ihn an Pfosten oder vorbei. Oder da kommt so ein Kullerball. Deswegen, also ich habe ja schon öfter gesagt, ich fand ihn diesmal nicht schlimm, aber auch jetzt nicht gut, wie du sagst. Und es ist eben so, dass ich lieber andere Leute sehen würde und denen eine Chance geben würde, hungrigen jungen Leuten eine Chance geben würde, vor der Hand spielt. Das ist aber, wie schon gesagt, meine Meinung. Nichtsdestotrotz, er war ja nicht schlecht, genauso wenig wie man jungen große Vorwürfe machen kann. Der macht halt das, was er kann oder nicht kann. Und hat glücklicherweise wenig versucht zu daddeln. Deswegen war der jetzt auch nicht so schlecht. Nee, aber es geht mir jetzt auch nicht um die Einzelbewertung in diesem Fall von Hand, sondern bei Hand geht es mir um Grundsätzlichkeit. Nur um das nochmal festzuhalten.
Hunt hat ja, ja im Hinspiel hat Hunt ja den entscheidenden, den er ja nicht so oft macht, aber da hat er ja das Tor, das 1-0 in der 85. geschossen.
Ja, diesmal ist er ein bisschen vorher rausgenommen.
Also dass er auch nee, schon, also ich bin ja deiner Meinung,
nee,
leider die entscheidenden.
Im Hinspiel war Narei in der 45.
Das ach, wie, hä, aber wieso habe ich denn, habe ich das ja über, einfach übernommen, was der Moderator gesagt hat, glaube ich. Denn der hat das doch gesagt.
Das darf man
nicht. Nee. Immer, immer doppelchecken.
Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich also in meinen Augen war Hans schon der Spielgestalter beim HSV. Und ich fand ihn recht aktiv. Also ich fand, das war schon eins seiner besseren Spiele auf jeden Fall. Und ich hätte jetzt auch auf der Bank dafür keinen gesehen, den ich da lieber auf der Position hätte spielen sehen, muss ich sagen.
Ich sag da nichts zu.
Gut, jetzt haben wir das Problem, dass unsere ja schon ein bisschen gebeutelte Abwehr jetzt noch ein weniger hat. Wir haben uns das ja eigentlich ein bisschen gewünscht.
Das hatten wir doch gewünscht, das ist Leute
ja, alles ja klar. Gut, aber, aber ja, dann nicht in der, weiß ich nicht, 40. Minute oder ich weiß nicht, also wie in der ersten Halbzeit willst du dir ja nicht das Gelb abholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich war, aber auf jeden Fall fehlt er uns jetzt
aber gegen Würzburg. Falls du dich erinnerst, Olli, das sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Das war so irgendwie, so, wenn ich mich recht erinnere, an der Mittellinie und da ist er irgendwie wie so ein Berserker auf ihn zugestürmt und hat auch noch so wilde Bewegungen gemacht und ihn dann umgehauen oder umgerissen oder so. Also das war schon ein merkwürdiges Tor. Wenn er ein bisschen schlauer wäre, hätte er sich das für die 87. aufbewahrt, falls er bis dahin keine gekriegt hätte.
Ja. Da fing es spätestens an, dass der Schiedsrichter und auch die Fürther Spieler, die ja also wirklich nur am Boden lagen und nur rumgeschrien haben.
Geschrien haben sie?
Ja, das war schlimm.
Da fing es auf jeden Fall an, spätestens, also so richtig zu nerven. Ja, weil ich sag mal, da war also gar nichts. Also das hatte nichts von einem Ellenbogenschlag. Innerhalb des Zweikampfs hat also wirklich der Arm in Zeitlupe, ja, ging an die Schulter, Hand, Kinn, was auch immer und blieb da so ein bisschen. Ja, das war also alles andere als ein Schlag, weswegen man also definitiv nicht in dieser Lautstärke zu Boden sinken musste. Und das kam dann halt noch ein paar Mal im Laufe des Spiels bis zum Schluss. Und da regelmäßig drauf reinzufallen, wo ich also echt immer nur gesagt habe, okay, also maximal spielen die da ihre komischen Aufwärmspielchen bei Schiedsrichterlehrgängen. Aber der hat nie selber in einem Trikot auf dem Fußballplatz gestanden und hat und war als Spieler auf dem Platz. Also, und das sieht man halt immer wieder. Das ist eine Vollkatastrophe gewesen und zu Recht Kickernote 6, wie ich heute erfahren habe. Schlechter ging es einfach nicht mehr.
Nein, das stimmt. Olli, bist du derjenige, der permanent da irgendwie rumraschelt?
Ich wollte gerade das sagen, aber ich dachte immer, weil wenn ich das erwähne, dann sagen alle, ich höre nichts. Irgendeiner fummelt dann die ganze Zeit rum. Ich bin es nicht, so muss ich dazu sagen. Aber jetzt derjenige hat auf jeden Fall aufgehört gerade. Danke. Also, keine Paranüsse knacken, während wir hier aufnehmen. Das ist die goldene Regel. Okay, ja, also, aber ansonsten war der Schiedsrichter gut. Also bei dem Foul, das Foul von Ernst.
So das, gut wie was, Hand.
Ja, das war gar nichts, ne?
Nee, das, also seine Leistung. Nee, das stimmt nicht. Also ich weiß nicht genau, welches Spiel es war. Es war kein HSV-Spiel, aber ich weiß noch, dass bei, weiß nicht, wie dieser Trick genau heißt, aus dem Alter bin ich raus. Aber der ist auch misslungen, da ist auch einer voll auf dem Spann und ist dann zu Recht glatt rot runtergeflogen. Weil wenn diese Scheißdinger nicht funktionieren, dann steigst du dem gegenüber einfach voll in die Hacken, voll auf dem Spann. So. Und da kam dann also neben dieser katastrophalen Schiedsrichterleistung auch der Sky-Kommentator wieder auf die Bildfläche und war also, keine Ahnung, bis zum Spielschluss hat der sich über diesen Platzverweis aufgeregt. Und da muss man einfach sagen, wenn man diesen Trick nicht beherrscht, dann soll man es sein lassen. Aber nur weil ein Trick nicht funktioniert.
Was ist das für ein Trick? Erzähl mal den Trick.
Naja, dieser Szene, den Zidane trägt. Das heißt, du berührst den Ball mit beiden Füßen
abwechselnd. Labona oder sowas?
Das ist der einzige, den ich kenne. Das ist der, wo du mit dem rechten, also als Rechtsfüßer mit dem rechten Fuß halt hinterm linken Bein die Flanke schlägst, so wie Lewandowski einmal auf Müller. Aber das Ding, da drehst du dich, wie Zidane das eben sehr häufig gemacht hat, quasi auf dem Ball um 180 Grad, 360 Grad, je nachdem, wo nach dem Trick deine Laufrichtung ist. Quasi eine Pirouette auf dem Ball, genau. So. Ja. Van der Vaart hat ihn auch immer gern gemacht. So, und da ist er einfach abgerutscht, beziehungsweise hat keinen Stand auf dem Ball bekommen, geht rüber und springt Hand auf den Spann. Fertig.
Ja. So. Ja, also das ist.
Machst du das ohne Trick und unterhält sich keiner drüber. Also nur weil ein Trick misslingt, ist es ja nicht so, dass dann die Körperberührung danach dann schuldfrei bleiben darf. So.
Ja, ganz genau. Das war ja das Argument des Moderators. Das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. Das schützt sich ja nicht. Ein Foulspiel ist ja auch ein Foulspiel, nur wenn es nur weil es nicht Absicht ist. Sonst würde ich da hinten vier riesen Volltrottel reinstellen, die durch die Gegend watscheln, jeden umrennen und nie bestraft werden, weil es nicht absichtlich ist. Ne? Das kannst du halt nicht machen. Also da ein Foul ist ein Foul und auch das Argument, er hat ja erst den Ball gespielt, das ist auch immer so ein Schwachsinn. Ja, ich kann auch erst den Ball spielen und dann noch genug Schwung haben, um jemanden richtig umzusenden.
Die sind einfach doof.
Ja, und vor allen Dingen genau diese Situation hatten wir auch in der ersten Halbzeit mit Jatta, der auch ganz klar den Ball spielt und ich weiß nicht, ob er sogar noch gelb gekriegt hat, aber auf jeden Fall einen Freistoß gegen sich. Wo also auch der Kommentator wieder gesagt hat, warum beschwert sich Jatta eigentlich? Aber gut, also Schiedsrichter und Sky-Kommentator, das war schon wieder ein Traum in diesem Spiel. Ey, meine Fresse.
Ja gut, zumindest hat der Sky-Kommentator keinen direkten Einfluss aufs Spiel.
Das stimmt, aber muss ich ihn trotzdem anschauen, wenn er mit Ton hören gucken möchte.
Okay, aber da, wo der Schiedsrichter mal dem, was irgendwas nicht aufgefallen wäre, nämlich bei dem Tor, da musste sich natürlich der Keller wieder einschalten.
Ja, gut, zu Recht, da können wir uns jetzt nicht beschweren.
Ja, aber irgendwie auch scheiße.
Mann, noch viel mehr. So. Ja, ich hab zuerst gedacht, ganz klares Tor, weil ich gedacht hätte, dass der versucht hat, die Leibold-Flanke zu verhindern, noch im Aussteht, im Tor aussteht. Womit du dann das Abseits aufhebst. Aber da war keiner. Da waren nur zwei in Trainingsjacke, die sich warm gemacht haben von den Ersatzspielern.
Ja, so eng vom Tor und trotzdem irgendwie ein paar Zentimeter war er zu weit vorne, schade. Aber wir haben wenigstens wieder mal kurz gejubelt. Ne? Das kann uns keiner mehr nehmen, aber am Ende leider nur 0-0. Ja, irgendwelche besonderen Szenen? Irgendwas, was euch...
Ja, der Torello-Moment, ne? Den hat er verpasst. Ne? Also das war irgendwie, das war ja eigentlich ganz schön mit dieser One-Touch-Geschichte da, wie die sich freigespielt haben. Aber den hat er leider irgendwie dann direkt noch in den zurücklaufenden Fürth-Spieler gespielt. Hätte den irgendwie noch Druck gegeben oder einen kleinen Richtungswechsel, wäre er mit Sicherheit drin gewesen. Ne?
Ja, ich glaube, dass er so halt so ein bisschen in Rücklage war, ne, und nicht mehr richtig Druck bekommen hat. Also, ja, klar, von einem Tirode erwartet man das, aber das war schon.
Das wäre sein das Moment schon, gewesen,
normalerweise. Ja, ne? Also, da muss ich sagen, hatte er mehr Chancen auf die Ausführung und Vollendung der Chance bei dem Kopfball, den er dann, der von links kam und den er auch links, da hätte ich also schon gedacht, da hat er eigentlich eine gute Position, den darf ein Tirode also machen.
So. Ja, viel schlimmer ist ja der Videoassistent eigentlich. Warte mal, Rolli ist schon wieder weg.
Ja, deswegen war es gerade so ein bisschen still. Tom, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, dass der Videoassistent doch viel lieber hätte bei Würzburg eingreifen sollen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Du bestimmt, meine Ahne.
Nein.
Nein. bei diesem, hast du nicht gesehen, den Elfmeter für Kiel?
Nee, ach so. ich habe nur in der Push-Nachricht was von geschenkten Elfer gelesen und das war's.
Mehr habe ich nicht gesehen. Da ist der Torwart von Würzburg klassisch wie ein Torwart rausgegangen, hat den Ball weggefaustet. Dabei den Spieler von Kiel, ich glaube, das war der Lee, so ein bisschen touchiert. Der ist schreiend, wie immer, umgefallen und dann gab es Elfmeter. Und das war nun eine ganz klassische Torwart-Situation. Mhm. Und wenn dieser Elfmeter nicht fällt, bleibt das Spiel vielleicht 0-0 unentschieden. Und schwubbeliwupp sind die auch nicht so dicht an uns dran.
Mal sagen.
Ja. Und da hat natürlich keiner eingegriffen, zumal der DFB im die Schiedsrichter im Nachhinein gesagt haben, ja, das war wohl ein Fehler. So, und da fragt man sich doch, warum greift ein Videoassistent da nicht ein? Das aber nur am Rande.
Tja, das stimmt. Und
die hatten jetzt ja schon zweimal Pech. Das Spiel gegen Fürth, da gab es auch irgendwie so einen Elfmeter, der keiner war, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und das sind immer so, das sind auch Entscheidungen, die uns betreffen in diesem Fall.
Ja, und aus deren Sicht, ne, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne?
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, normalerweise sagt man immer, gut, im Laufe einer Saison gleicht sich sowas immer mal aus. Du hast auch mal eine Entscheidung, die glücklich für dich ist oder so. Ne? Aber ich glaube, an Würzburgs Stelle, wenn du da auf Platz 18 bist, dann findest du es nicht so lustig. Dann hättest du gerne jeden Punkt sicher, den du auch verdient hast. Ja, ach guck mal, jetzt kommt Olli ja doch wieder. Ist doch schön.
Ja. Super. Auch hier müssen wir das Spiel abhaken und sagen, Punkt ist ein Punkt. Man muss letztendlich sagen, gegen die direkte Konkurrenz zu punkten, finde ich grundsätzlich erstmal in Ordnung. Gegen Würzburg möchte ich jetzt auch so einen geschenkten Elfmeter mindestens haben und gewinnen. Da kommen wir ja aber gleich noch zu. Und dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Ja.
Also auch wenn ich der Mannschaft im Nachhinein auch direkt nach dem Spiel schon also keinerlei Vorwürfe gemacht habe. Ich glaube, sie haben ab der 60. Minute hat Tirole schon angefangen, die Bälle aus dem Tor auszuholen und Richtung Abschlusspunkt zu bringen. Man hat direkt nach dem Platzverweis genauso weiter Druck gemacht, was ab der 60. Minute spätestens der Fall war. Und auf dieses Tor zu gehen und nicht erst in der 87. wie sonst immer.
Und man darf auch nicht vergessen, letztendlich steht Greuther Fürth auch nicht umsonst da oben. Ne? Das ist dann eben auch keine schlechte Mannschaft.
Nee, das stimmt, aber sie haben ja trotzdem eine halbe Stunde mit in Unterzahl gespielt. Also, da muss man dann eben sagen, okay, eigentlich muss da ein Sieg bei rauskommen, weil die Chancen eben auch da waren, weil sie eben direkt oder spätestens ab dem Platzverweis eben auf dieses 1-0 gegangen sind. In der Vergangenheit wäre es ja häufig so gewesen, wo man sich gefragt hat, warum nutzen die das nicht aus, warum spielen sie immer nur hinten rum und so weiter. Dann kann man eben auch sagen, okay, du hast es nicht verdient. Aber sie haben alles dafür getan, es gab keine großen Fehler von irgendjemandem. Und deswegen kann man ihnen nicht so wirklich den Punkt machen, aber im Nachhinein mit Überzahl eine halbe Stunde im Heimspiel ist es egal, gegen wen müssen eigentlich die Punkte her.
So. Ja, wobei ich sagen muss, mit so einem Überzahlspiel, der Mann, der da fehlt, der fehlt ja nicht in der Defensive. Also ich meine, du darfst so ein Spiel natürlich definitiv nicht verlieren und du solltest auch kein Tor mehr kassieren. Aber nach hinten raus fehlt ja in der Aufstellung keiner. Und die meisten Mannschaften sind dann auch eben halt dadurch, dass sie in der Unterzahl sind, noch besonders motiviert zu fighten und zu kämpfen. Und deswegen finde ich das nicht so dramatisch. Das haben wir ja gegen Hannover auch gesehen, dass es dann tatsächlich nicht schafft, weil hinten stehen die sehr gut. Das Ärgerlichste in so einem Fall ist wirklich immer, wenn du dann noch irgendwie einen blöden Konter bekommst und so. Und da fand ich halt, wir stehen in der Tabelle vorne und wir müssen nicht alles riskieren, um jetzt zu gewinnen. Die sind eigentlich hinter uns, müssen uns Punkte abnehmen, wenn die an uns vorbei wollen. Und deswegen ist das okay. Natürlich ist das nicht toll. In Überzahl willst du eigentlich gewinnen. Aber alles in allem war ich auch mit dem Spiel zufrieden, weil es war ein unangenehmer Gegner und eine deutliche Leistungssteigerung fand ich zu dem Freitag davor.
Ja, definitiv. So. Definitiv. Ne? Da haben wir uns ein bisschen geärgert, dass sie da irgendwie nicht so viel auf die Kette gekriegt haben in der zweiten Halbzeit, dass da relativ wenig Richtung das Auer Tor passierte. Jetzt mal Platzverhältnisse hin oder her. Und das war eben gegen Fürth anders. Ja, gut, aber trotzdem erkennst du eine Überzahl. Ne? Also entweder macht einer aus der Abwehrkette zusätzlich mit, weil er keine Defensivaufgaben mehr hat und dadurch hast du eben einen Mann mehr. Klar, es verengt sich alles, nicht nur auf deren Hälfte, sondern vielleicht sogar noch auf deren 16er. Dann haben wir hinten noch irgendwann die Abwehrkette in der Form also auch aufgelöst und dadurch, ich sag mal, mindestens einen halben Spieler noch weiter in den Offensivbemühungen mit dabei gehabt. Also die Überzahl war schon da, aber eben alles auf verengten Raum. Aber wie gesagt, also das eine Torwart-Ding, was ihr angesprochen habt, den Kopfball fand ich noch ein bisschen zwingender. Das sind die einzigen Vorwürfe, aber ansonsten insgesamt, finde ich, war das sehr HSV-untypisch mit frühzeitig die Bälle aus dem Ausholen, keine Zeit verschwenden, zwingend nach vorne spielen. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Und ich auch.
Ja, guck mal, Olli ist wieder da.
Also ich habe zwar
falls ihr euch gewundert verpasst, habt, dass Olli sich so zurückhält. Er ist in den letzten 10 Minuten 4-mal rein und raus aus der Gruppe.
Es ging nicht. Ich habe hier ein brutales Netz. Es geht diesem heute mal nicht richtig. Aber habt ihr schon die Gegnervorstellung gemacht oder wie?
Tipps sind durch.
Lotto-Tipp, Wetter, Horoskop, alles schon gemacht.
Ja. Quiz.
Ja.
Ja.
Nee,
ja, also lass.
Den Gegner vorstellen, das ist eigentlich schnell gemacht.
Ja, machen wir schnell.
Wir haben eine unheimlich gut aussehende Bilanz gegen die Würzburger Kickers. Nämlich eine 1 und 2 Nullen. Leider jetzt nicht 100 Siege, sondern ein Sieg, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. Das großartige 3-1 Hinspiel, was zuerst ja sogar ein Rückstand war. Nach 0-1 Rückstand hat der HSV das Spiel noch gedreht und dann am Ende recht deutlich 3-1 gewonnen. Ja, das war die einzige Begegnung auf sozusagen Punktspielbetrieb, die hier zu Buche steht. Ja, wie schon gesagt, die Würzburger Kickers sind auf Platz 18. Und aber nicht ganz zu unterschätzen, denn gegen Kiel hätten sie eben halt tatsächlich 0-0 gespielt, wenn da nicht dieser ominöse Elfmeter gefallen wäre. Und gegen Fürth haben sie allerdings 1-4 verloren. Dafür gegen Fortuna aber 2-1 gewonnen. Also die letzten Spiele können sie durchaus mal Leistung auf den Platz bringen. Der gefährlichste Angreifer ist ein Mann namens Rich Munsey mit 6 Toren. Der könnte auch irgendwie ja in irgendeiner Sitcom mitspielen mit dem Namen. Und der offensive Mittelfeldspieler David Kopacz, der sehr für die Vorlagen zuständig ist. Also bei den beiden mal gucken, wenn die sich Richtung Tor nähern. Und ansonsten ist das große Wunder Everton ist nicht verletzt.
Der war ja letztes Mal ziemlich aggressiv, ne? Ja. Ich weiß, dass er sehr aggressiv war im Hinspiel. Irgendwie, ne? Ja. Das Glasknie,
Könnte man vielleicht mal ein bisschen in die Zweikämpfe gehen, dann hat sich das schnell erledigt. Der Trainer heißt Bernhard Traris und vielleicht weiß das der ein oder andere noch, der war mal Co-Trainer beim HSV in der Saison 15-16, 16-17. Alles andere, wie gesagt, das den ganzen anderen Palaver haben wir ja schon beim Hinspiel gemacht. Finde ich eigentlich. Da sollten wir jetzt mal unsere Unentschieden-Serie brechen und ganz klar gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Jan. Das ist ein Spiel, was du jetzt gewinnen musst. Ne? Also die anderen hätte man jetzt vom Verlauf auch gewinnen müssen oder vor allem das Letzte jetzt gerade. Aber das musst du einfach, wir sind der Erste, das ist der Letzte. Und wenn du aufsteigen willst, kannst du dir Fehler erlauben. Aber jetzt, da muss ein Sieg her, ganz klar. Denn die anderen spielen ja auch, also Greuther Fürth spielt gegen Kiel. Da könnte ja irgendwo was gehen. Von daher, wir müssen jetzt das gewinnen, damit wir vielleicht hier und da wieder ein bisschen Abstand herstellen. Ja, dann, ich weiß ja nicht, über was ihr alles geredet habt, aber ich hätte eh nichts mehr auf dem Zettel gehabt. Mir fiel nur ein, dass Kittel auch vor seiner fünften Gelben steht und der sich vorsehen soll im nächsten Spiel, dass er dann auch gegen St. Pauli dabei ist. Ne? Denn da müssen wir mal ein klares Zeichen setzen. Die drehen ja gerade am Rad so ein bisschen. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie vielleicht ein bisschen übermütig sind und dann werden wir die da schlagen. Aber das ist erst in 14 Tagen. Ja, also hier ist ja ganz klar, wir fangen wieder ein, aber es wird ein 4-1. Das ist meine Meinung zu diesem kommenden Spiel. Außerdem wollte ich noch Kevin Keegan zum 70. Geburtstag gratulieren. Und ansonsten ist das mein letztes Wort gewesen. Ihr dürft doch mal Tipps abgeben oder wollt ihr noch zur Aufstellung was sagen? Wie glaubt ihr, spielt ihr oder hattet ihr das schon? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Den nimmt er rein.
Das wollte Tom gerade sagen. Also.
Ich glaube, jetzt wird mal das kommen. Das ohne nach von
jetzt,
Anfang an.
Jetzt kommt es endlich. Jo, und Haier wird in die Innenverteidigung rücken mit Jung zusammen. Das sollte auch ausreichend sein für Würzburg. Und Onana von Anfang an, meinetwegen auch mit dem Hand zusammen, was soll's.
Es ist ja auch, Van Drogelen soll vielleicht wieder im Kader sein. Und wenn wir das Spiel souverän gestalten, dann wird er wahrscheinlich nicht spielen, aber er könnte eingesetzt werden. Also das ist eine Option zumindest. Sagt man, ne?
Aber ja, ich glaube da eher an Haya und
Haya. Ja, am Anfang jetzt auf jeden Fall.
Vielleicht ja auch David.
Das siehst du. Das glaube ich nicht.
Also, ich hoffe nicht. Aber er muss ja auch irgendwann mal seinen Durchbruch haben, ne?
Also ich glaube, wir haben viele Optionen.
Hat er
Optionen.
Nicht sogar in Würzburg gespielt? War er das nicht?
Ja, das kann gut sein. Ja.
Egal jetzt. So, fertig werden. Ja. Ich sage 3-0.
Ja, das wird auch mal wieder ein geiles. Arne und Jan dürfen sich noch verausgaben. Ja,
4-1 finde ich eigentlich gut. Ich sage dann einfach mal 3-1. Komm.
Ja.
Okay, dann sind meine beiden Tipps weg. Dann mache ich 4-0.
Also, alle gehen von einem Sieg aus. Dann wird das wieder so ein mühsames 2-1, irgendwie so ein Scheiß, aber Hauptsache, wir gewinnen das Ding, ne? Denn, und dann, vielleicht kann ja auch mein Winzer mal ein bisschen mehr spielen als so 2 Minuten. Irgendwie, vielleicht das ergibt sich das ja gönnen. Auch mal. Wäre ihm zu gönnen, ne? Genau. Ja. Naja, okay, Leute, es war eine kurze, knappe, ein bisschen verrüttelte Folge aufgrund dieser komischen Schneeverhältnisse, brutalen Internetverbindung und so weiter. Danke fürs Zuhören und genau, die Russenpeitsche, bevor der Frühling jetzt kommt. Und immer noch, auch wenn ganz knapp, grüßt von der Spitze der zweiten Bundesliga nur der HSV.
Nur der HSV.
HSV, so ist es nämlich.
Und ich gehe jetzt zum Elternabend. Also ich gehe nach Hause und zoome da den Elternabend. Und ich hoffe, dass da die Leitung von Anfang an im Arsch ist. Das kann ich nur sagen. Ich wünsche euch was und ich renne jetzt mal durch den Schnee los. Tschüss, Jungs. Ja. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ja, du mal.
Tschüss. Ciao. Ja, tschüss.